Jan Marszalek, einer der meistgesuchten Männer Europas. Mutmaßlicher Betrüger in einem milliardenschweren Finanzskandal.
Seit mehr als 5 Jahren ist er untergetaucht. Jetzt ist klar, Marszalek lebt in Moskau, scheinbar unauffällig. Tatsächlich aber im Dienst des russischen Geheimdienstes.
Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Spiegel und vom Standard haben seine Spuren verfolgt. Sie führten zu Agentennetzwerken, bis ins ukrainische Kriegsgebiet und zu Handys aus dem österreichischen Innenministerium.
Die ganze Geschichte, wie Marszalek vom Wirecard-Wunderkind zu einem russischen Agenten wurde, erzählen Sandra Sperber und Roman Lehberger im Spiegel-Podcast Firewall. Und sie haben sogar direkten Kontakt zu Marszalek aufgenommen.
Falls ihr mehr Folgen von Firewall hören wollt, die findet ihr dann bei Spotify, Apple Podcast und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Falls ihr euch wundert, warum wir euch plötzlich mit ihr ansprechen, wir sind mittlerweile schon bei der 200. Folge von Inside Austria. Viele hören uns schon seit mehreren Jahren.
Ja, da haben wir uns gedacht, es wird vielleicht Zeit, im Ton ein bisschen persönlicher zu werden. Jetzt aber viel Spaß beim Hören von Firewall.
Mysteriös und rätselhaft sei Jan Marszalek, so hat ihn uns mal ein ehemaliger Kollege beschrieben. Er kannte Marszalek als Topmanager bei Wirecard. Dann flog auf, Jan Marszalek ist wohl auch kriminell und gefährlich.
Er hat, das wird aus Chatnachrichten deutlich, ganz wenig oder keine Skrupel. Er redet dort über Mordpläne, über Entführungspläne und wirklich über ganz kranke Fantasien. Also ich glaube, er hat nichts mehr zu verlieren. Er ist einer der meistgesuchten Männer Europas. Was soll jetzt noch kommen?
Den deutschen Strafverfolgern ist Jan Marszalek entwischt. Russische Geheimdienste haben ihm dabei geholfen. Die Sache hat nur einen Haken.
Er weiß ganz genau, dass jemand wie Putin, Moskau und der Kreml, das sind keine Leute, auf die man sich ewig verlassen kann. Und deswegen ist er auf Gedeih und Verderb quasi mit diesen Geheimdienstlern verheiratet.
Jan Marszalek, der Ex-Manager und mutmaßliche Betrüger, ist auf der Flucht. Er wird gesucht wegen des Verdachts auf Spionage für Russland. Unser Rechercheteam hat ihn jetzt in Moskau aufgespürt.
Wir haben exklusive Fotos von Jan Marszalek, eindeutig Jan Marszalek in Moskau. Wir können sagen, wo er sich aufhält, mit wem er viel Zeit verbringt und was er da den ganzen Tag so treibt.
Und genau das hört ihr heute bei Firewall. Auf Spotify hatten wir gefragt, welche Themen euch am meisten interessieren. Da waren Spionagegeschichten auf Platz 1. Darum wird es in dieser Staffel von Firewall eine Miniserie über russische Agenten geben. Aber jetzt starten wir erstmal mit Jan Marszalek und seinem neuen Leben als mutmaßlicher Spion in Moskau. Ich bin Sandra Sperber.
Und mein Name ist Roman Lehberger, ich bin Investigativreporter beim Spiegel mit dem Schwerpunkt innere Sicherheit. Das heißt, ich kümmere mich um Themen wie Nachrichtendienste, Geheimdienste, Sicherheitsbehörden. Und eins meiner Lieblingsprojekte hier beim Spiegel, wirklich seit ich eigentlich hier bin, ist Jan Marszalek. Ich würde wirklich unheimlich gerne irgendwann mal mit ihm reden.
Es gibt viele Rätsel im Fall Jan Marszalek. Was genau war seine Rolle beim Skandal um Wirecard? Welche Connections hatte Marszalek schon als Manager zu Russlands Geheimdiensten? Und wer ist dieser Mann überhaupt?
Also seine Mutter erzählte mir vor Jahren auf der Couch, das sei ein präpotenter Zampano. Also österreichisch für ein arroganter Wichtigtuer. Und das trifft es auch irgendwo, aber er ist auf jeden Fall auch noch mehr.
Auf Fotos kennt man Marszalek als DAX-Vorstand mit kurz rasierten Haaren, im schicken, eng geschnittenen Anzug, am Handgelenk eine dicke Uhr. Wenn er Englisch spricht, dann hört man, dass Marszalek in der Nähe von Wien aufgewachsen ist. Im Juni 2020 endet sein Leben als Manager. Wirecard bricht zusammen, der Betrug fliegt auf.
1,9 Milliarden Euro. Sind aus den Bilanzen einfach verschwunden.
Der bayerische Zahlungsabwickler soll im großen Stil Bilanzen gefälscht haben.
Verschwundene Milliarden, zwielichtige Manager.
Experten sehen darin den größten Bilanzskandal in Deutschland seit Jahrzehnten.
Und Jan Marsalek? Der steigt in einen Privatjet und flieht. Wie genau das damals lief, dazu gab es schon mal 2 Firewall-Folgen, die verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. In dieser Folge geht es darum, was Marsalek heute macht, in Moskau, aber auch in der Ukraine, an der Front.
Das ist eine Recherche, die eigentlich schon seit 5 Jahren läuft. Und wir haben natürlich mit Quellen gesprochen, in Sicherheitsbehörden in Russland wie auch in Europa. Wir haben jede Menge Datenbanken ausgewertet, die geleakt wurden, um ihm dort auf die Spur zu kommen. Und das hat auch letztlich dann geklappt.
Wir rekonstruieren, wie eng Jan Marsalek inzwischen mit Putins Geheimdiensten verstrickt ist. Welche Rolle mal wieder eine Liebesaffäre dabei spielt, aber auch wie gefährlich Marsalek heute ist, weil er sich als Agent beweisen will oder beweisen muss.
Und er denkt jetzt, ach, fuck it. Also er macht jetzt einfach und egal was er tut, es kann eigentlich nicht mehr schlimmer kommen. Er weiß, dass er in Russland bleiben muss, auf Gedeih und Verderb, wenn er nicht im Gefängnis landen will.
Und wir enthüllen in dieser Folge von Firewall Marsaleks neue Identität, den Namen, den er in Russland nutzt. Zu diesem Namen haben wir auch eine Telefonnummer gefunden. Und wir haben Jan Marsalek kontaktiert. Kapitel 1: Die Legende. Im Mai 2023 ist etwas anders als sonst. Moskau feiert, wie jedes Jahr, den Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Aber dieses Mal fällt die Parade kleiner aus. Keine Flugshow, keine modernen Panzer, denn die werden in der Ukraine gebraucht. Seit mehr als einem Jahr ist dort Krieg. Wenige Tage zuvor gab es einen Feuerball über dem Kreml, möglicherweise eine ukrainische Drohne. Putins Krieg ist spürbar, sogar in Russlands Hauptstadt. In dieser Zeit taucht in Russland erstmals ein Mann auf. Alexander Nelidov. Anfang Juni stellen die Behörden ihm einen russischen Pass aus. Da ist er laut dem Dokument 45 Jahre alt. Nur, wenn man nach Spuren von diesem Alexander Nelidov sucht, was er vor dem Juni 2023 gemacht hat, da fällt etwas auf.
Alexander Nelidov ist eine Falschpersonalie. Es gibt diese Person Nelidov faktisch nicht. Es ist aufgrund dieses Passes nicht ersichtlich, dass dies eine falsche Personalie ist. Da muss man wirklich tief einsteigen und recherchieren, dass das zwar ein echter Pass ist, aber dass es diesen Menschen dahinter faktisch nicht gibt.
Aber den Mann auf Nelidovs Passfoto, den gibt's wirklich. Auf dem Passbild sieht man seine dunklen Augen. Er trägt einen dichten braunen Vollbart und eine unscheinbar verwuschelte Kurzhaarfrisur. Dieser Mann ist Jan Marsalek.
Das können wir belegen, das können wir nachweisen. Das ist nach unseren Recherchen die erste echte russische Identität, die Jan Marsalek dort in Russland bekommen hat, die er angenommen hat.
Wenn ihr diesen Pass von Alexander Nelidov sehen wollt, dann geht auf spiegel.de/firewallmarsalek. Den Link findet ihr in den Shownotes. Da gibt's auch noch mehr aktuelle Bilder von ihm und einen weiteren Pass, den Jan Marsalek in Russland nutzt. Der gehört einem Priester. Den Priester gibt es wirklich. Unser Team hat ihn bei einem Gottesdienst gefilmt. Aber sein Passfoto zeigt nicht den Priester, sondern Jan Marsalek. Das ist also eine Fälschung. Die Nelidov-Identität, die wir jetzt gefunden haben, ist noch eine Stufe besser, also sicherer.
Nun hat er es eben geschafft, eine echte russische Identität, ein echtes russisches Dokument zu bekommen. Es ist quasi eine Person, ein Alias, das von Grund auf neu geschaffen wurde für ihn. Naja, das ist so ein bisschen die Königsdisziplin. Also das zeigt, dass er dort angekommen ist. Es vereinfacht viele Dinge für ihn wie Behördengänge. Es gibt keine Probleme bei Kontrollen, weil das einfach ein echter russischer Pass ist.
Marsalek oder vermutlich einer seiner russischen Helfer hat sich dafür eine Legende ausgedacht. Und die geht laut Passregistereintrag so. Alexander Nelidov wird 1978 in der lettischen Sowjetrepublik geboren, in Riga. Er soll aber Ukrainer sein. Irgendwann taucht er in der Ostukraine auf, in der von Russland besetzten Region Donetsk. Dort wird er eingebürgert und bekommt die russische Staatsbürgerschaft.
Das ist nur die Legende. Man versucht quasi zu legendieren, warum er bislang nicht in Russland aufgetaucht ist. Und da ist eben dieses Vehikel Ostukraine sehr praktisch, weil wenn ich in Russland aufgewachsen bin, geboren bin in Moskau, dann gibt es jede Menge Nachweise. Dann gibt es schon ewig eine Steuernummer von mir, dann gibt es schon ewig irgendwelche Melderegistereinträge und so weiter und so fort, weil eben mein ganzes Leben in Russland spielte. Und so kann man eben erklären, dass es diese Person Nelidov noch gar nicht so lange in Russland gibt.
In der Ukraine gab es übrigens diesen angeblichen Alexander Nelidov auch nie. Jedenfalls taucht er nicht in staatlichen Datenbanken auf. Da wurde also mit einigen Tricks eine falsche Identität erstellt. Mit diesem Namen Nelidov beginnt für unser Team eine aufwendige Recherche. Das Gute ist, es gibt in Russland sehr viele Datenquellen, die Journalisten durchsuchen können.
Es ist dort eben ein Überwachungsstaat und dieser Überwachungsstaat ist immer wieder betroffen von Leaks, also Datenabflüssen, teilweise massiven Datenabflüssen. Und wenn man einmal eine ID hat, einen Namen, ein Geburtsdatum, dann ist das sozusagen der Startschuss für eine tiefergehende Recherche.
Und weil so viele Daten sind, so viele Spuren, hast du das natürlich nicht alleine gemacht, sondern mit einem Spiegelteam, außerdem mit Kollegen der russischen Investigativplattform The Insider, vom ZDF, vom österreichischen Standard und von PBS Frontline aus den USA. Ihr habt also viele Monate in diesen Daten gegraben.
So kamen wir auf eine Handynummer von Alexander Nelidov, also die Falschpersonalie von Masalek. Wir kamen auf Firmen, die er mit dieser ID angemeldet hat. Er hat sich dort also registriert unter seinem Nelidov-Namen bei zwei Unternehmen, die er gegründet hat, die mit Autoteilen handeln, auch mit Tiernahrung und landwirtschaftlichen Produkten, wie das laut Moskauer Firmenregister einzusehen ist, also sehr komisch.
Masalek gilt ja als sehr intelligent und technikaffin, aber eben in der Start-up-Welt, in der Finanzwelt. Autos und Landwirtschaft, das ist ziemlich kurios.
Sehr kurios, mutmaßlich vielleicht aus Gründen von Geldwäsche oder wie auch immer. Das können wir nicht so richtig aufdröseln. Jedenfalls entdecken wir immer wieder Rahmenpunkte, wo er aufploppt und wo diese Nelidov-Identität eine wichtige Rolle spielt. Neben der Handynummer gibt es auch Adressen, die über diesen Namen zu finden sind. Darunter sind mutmaßlich auch Scheinadressen, also keine echten Adressen. Trotzdem gibt es auch immer wieder Überschneidungen mit Daten, die zeigen, dass tatsächlich er sich an manchen dieser Adressen aufzuhalten scheint.
So haben wir mit Hilfe von geleakten Handy-Standortdaten und Fotos aus Überwachungskameras eine Art Bewegungsprofil erstellt. Das ist eine Karte von Moskau und darauf sind Orte markiert, an denen sich Alexander Nelidov, also mutmaßlich Jan Masalek, wohl häufig aufhält. Das schlussfolgern wir, weil sein Handy oft Mobilfunkzellen in der Nähe nutzt. So haben wir auch einige Details über sein Leben erfahren, da musste ich kurz schmunzeln.
Aus diesen Daten wird deutlich, dass sich dieses Handy tatsächlich eingeloggt hat in der Nähe einer Klinik für plastische Chirurgie. Uns wurden Fotos aus Überwachungskameras zugespielt und da wurden wir schon stutzig, denn diese neuen Bilder zeigen ihn mit neuem Haaransatz. Also man sieht eindeutig, dass diese Glatze, diese riesigen Geheimratsecken, die er schon länger hatte, verschwunden sind und er hat einen neuen Haaransatz. Also liegt der Verdacht nahe, dass er eben dort seine Haar-OP hatte. Das hat diesen ganz besonderen Look, das kennt man ja, wenn Männer sich das haben machen lassen. Das sieht ein wenig komisch aus, ganz am Anfang. Und dann wird das nach und nach immer dichter. Und genauso ist das eben auch nachvollziehbar aus einer Reihe von Fotos von Masalek, die uns vorliegen. Ob er da sein Aussehen wirklich verändern wollte oder ob das eher Eitelkeit war. Also ich glaube, in dem Fall war das eher Letzteres, denn man erkennt ihn immer noch sehr gut.
Das neue Leben des Mannes, der mit internationalem Haftbefehl gesucht wird, das wirkt auf den ersten Blick ziemlich gewöhnlich. Und dafür, dass Masalek auf der Flucht ist, ziemlich unbeschwert.
Also ich glaube, unbeschwert lebt er insoweit, als dass er keine Verhaftung oder irgendwelche Belästigungen durch westliche Nachrichtendienste oder Strafverfolger befürchten muss. Er bewegt sich dort ganz frei, er fährt E-Roller durch Moskau, das können wir auch sehen. Er hat sogar mal einen Strafzettel bekommen dort, weil er auf dem Bürgersteig gefahren ist, wegen Störung der öffentlichen Ordnung. Also er ist dort ein ganz normaler Bürger, der in Restaurants geht, der zur Bank geht, der seine Freundin besucht, die gemeinsam verreisen, die Urlaub machen. Also ich glaube, er fühlt sich dort sehr sicher. Was ihm wahrscheinlich so ein bisschen auf dem Gemüt lastet, ist eben dieser Druck zu liefern.
Denn der russische Geheimdienst, der hilft ihm zwar, sich vor seinen Verfolgern zu verstecken, aber wenn ihr Firewall schon länger hört, ahnt ihr vielleicht, ein Geheimdienst macht sowas nicht aus reiner Freundlichkeit, sondern die Russen erwarten von Masalek sehr wahrscheinlich eine Gegenleistung. Der Ex-Manager muss sich jetzt offenbar als Spion nützlich machen. Und dabei passiert ein peinlicher Anfängerfehler. Kapitel 2. Fuck up. Im Juni 2022 fliegt eine Frau namens Tatjana Spiridonova nach Istanbul. Sie ist als Botin unterwegs und in Istanbul soll sie 3 Handys in Empfang nehmen und anschließend nach Moskau bringen. Ihr mutmaßlicher Auftraggeber ist der russische Inlandsgeheimdienst FSB. Und die Handys, die sie in Istanbul abholen will, die haben eigentlich mal österreichischen Beamten gehört. Bis vor ein paar Jahren haben damit hochrangige Mitarbeiter des Innenministeriums telefoniert.
Diese Handys, die waren 2017 bei einer Kanufahrt, da gab es irgendeinen Betriebsausflug, so, da sind diese Handys sind ins Wasser gefallen. Und diese Spitzenbeamten aus dem österreichischen Innenministerium haben diese Handys tatsächlich noch gefunden und dann zum Verfassungsschutz gegeben, zur Datensicherung und Wiederherstellung.
Eigentlich alles richtig gemacht. Aber zu der Zeit ist Österreichs Verfassungsschutz von Spionen unterwandert. Und da kommt Jan Masalek ins Spiel. Schon vor seiner Flucht hat er ja Kontakte zum russischen Geheimdienst. Damals, 2017, schafft es Masalek offenbar, österreichische Verfassungsschützer für sich einzuspannen. So landen sensible Informationen vom österreichischen Verfassungsschutz in Russland.
Also das war wirklich ein Saustall, kann man sagen. Er wurde inzwischen reformiert. Also diese Behörde hat sich neu aufgestellt. Aber aus dem österreichischen Verfassungsschutz haben diese 3 Handys ihren Weg gefunden zu Masaleks Spionen.
Denn nach seiner Flucht 2020 hat Jan Masalek von Moskau aus eine Gruppe von Agenten aufgebaut. Er nimmt das mit dem Nützlichmachen für den russischen Geheimdienst wohl ziemlich ernst. Masaleks Spionagering besteht, nach Erkenntnissen von Ermittlern, aus mindestens 6 Bulgaren. Sie operieren von London aus. Von ihren Aktionen haben wir schon mal in einer der ersten beiden Folgen von Firewall erzählt. Und einer dieser Bulgaren bringt jedenfalls die 3 österreichischen Handys nach Istanbul. Dort soll er sie an die Botin, an Tatjana Spiridonova, übergeben. Jan Masalek organisiert den Handydiebstahl aus der Ferne.
Und er schreibt an den einen Bulgaren, der sich dann von Wien mit den Handys auf den Weg nach Istanbul macht. Das Mädchen landet dann und dann und dann geht es darum, wo sie sich treffen und so weiter. Also er koordiniert quasi die Anreise dieser Frau.
Am 11. Juni 2022 landet sie in Istanbul. 2 Tage später fliegt Tatjana Spiridonova zurück nach Moskau. Vermutlich mit den gestohlenen österreichischen Handys im Gepäck. Wenig später ist ihr Handy in unmittelbarer Nähe der Lubjanka. Die Lubjanka, das ist der Sitz des Inlandsgeheimdienstes, FSB. Offenbar hat Spiridonova die brisante Beute aus Österreich abgeliefert. Diese Handys, die sind ja zu dem Zeitpunkt schon etwa 5 Jahre alt, aber offenbar trotzdem noch interessant für Russlands Nachrichtendienst.
Also das Motto russischer Dienste, ich glaube jedes Nachrichtendienstes ist es, haben ist besser als wollen. Also alles, was man irgendwie einsammeln kann, ist wichtig, und da kann auch jede Menge drauf sein an Schmutz oder relevanten Informationen oder Kompromat, also belastendes Material. Das kann schon durchaus spannend sein für Nachrichtendienste, die eben ethische Grenzen überschreiten, so wie das russische Nachrichtendienste tun. Deswegen war das durchaus ein interessantes Ziel.
Diese Mission der Masalek-Truppe gelingt also. Dank Tatjana Spiridonova, also dank der Frau, die Masalek im Chat mit seinen Agenten als das Mädchen bezeichnet. Diese Bezeichnung ist ziemlich unverschämt, denn Spiridonova ist damals Ende 30 und nach unseren Informationen gut vernetzt in Geheimdienstkreisen. Und vor allem ist Tatjana Spiridonova für Jan Masalek viel mehr als eine Botin.
Als er nach Russland kam, sprach er ja kein Wort Russisch. Sie war wohl seine Russischlehrerin. Sie war eigentlich die ideale Kandidatin. Zum einen hatte sie nach unseren Recherchen mutmaßlich schon davor Beziehungen zum FSB, zum Umfeld des FSB. Sie war intelligent, sie sieht gut aus. Und ich glaube, es ist eben genau das Beuteschema, das für Masalek interessant war. Sie wurde dort offenbar zu seiner wichtigsten persönlichen Bezugsperson. Und ja, so kam eben eins zum anderen. Und aus der Russischlehrerin wurde seine Freundin und seine Helferin in Spionageoperationen.
Für Masalek ist es nicht die erste russische Geliebte. Schon zu Wirecard-Zeiten hatte er eine ähnliche Affäre. Über die kam Masalek damals nach unseren Recherchen zum russischen Geheimdienst. Und sowohl diese alte Affäre als auch Tatjana Spiridonova ist schlank, gut aussehend. Beide Frauen haben langes, blondes Haar. Das scheint so ein Muster bei ihm zu sein.
Eindeutig. Die Russen haben ja vor allem schon mal gesehen, dass es schon mal geklappt hat bei Masalek. Und deswegen, wenn das Schema F einmal funktioniert hat, dann macht man das eben immer wieder. Und das war mit Sicherheit kein Zufall, dass ihm genau diese Frau zur Seite gestellt wurde. Also das ist natürlich auch im Interesse der russischen Dienste, wenn er dort eine Bezugsperson hat, die man schon behördlicherseits kennt, die zuverlässig ist und die dort eben auch ein Leben mit ihm aufbaut. Und ich will gar nicht in Abrede stellen, dass das eine echte Beziehung ist. Also man sieht auf Fotos, die uns da vorliegen aus Moskauer Überwachungssystemen, aus Kameras, dass sie da turtelnd über eine Kreuzung schlendern, Hand in Hand. Und sie sind sehr häufig zusammen unterwegs. Das sehen wir auch in den Fotos und in den Daten. Also das scheint eine echte Liebesbeziehung zu sein. Und so schlägt man eben zwei Fliegen mit einer Klappe. Man hat ihm jemand zur Seite gestellt, die ihm auch helfen kann im Alltäglichen, die eben Muttersprachlerin ist, die was vom Spionagegeschäft versteht und ihn da so ein bisschen bei der Stange halten kann.
Masalek arbeitet also wohl nicht nur für russische Geheimdienste, sondern diese Connection zieht sich bis in sein Privatleben. Der Mann, der mal Vorstand eines DAX-Konzerns war, der jederzeit mit dem Privatjet um die Welt reisen konnte und ständig von Termin zu Termin gehetzt ist, der sitzt da jetzt in Moskau. Er kann dank seiner falschen Identitäten reisen, aber eben nicht mehr einfach überall hin, wann immer er will.
Er hat offenbar in Russland sehr viel Zeit. Das wird deutlich in Chats und Akten, wenn man die sich durchliest, also wie viel er auch kommuniziert mit seinem Helfernetzwerk hier in Europa, das ist wirklich beachtlich. Also ich glaube, es ist ein Mann, der sich viel gelangweilt hat und gleichzeitig sich beweisen muss gegenüber den russischen Geheimdiensten, weil die ihn natürlich auch schützen. Und deswegen versucht er sich dort jeden Tag in irgendeiner Art und Weise nützlich zu machen. Also ich glaube, er ist von einer Position gefallen, in der er Untergebene hatte, in der er der Manager, der Boss war und er ist jetzt eher der, ich will nicht sagen Bittsteller, er ist auf jeden Fall ein Dienstleister geworden.
In seinem neuen Leben fährt Masalek regelmäßig zur Lubjanka, wo der Inlandsgeheimdienst seinen Sitz hat, in einem monumentalen gelben Gebäude in Klotzform. An keinem Ort war das Nellidorf-Telefon häufiger eingeloggt als in der Gegend der FSB-Zentrale. Von dort gibt es auch mehrere Fotos, die Masalek zeigen, wahrscheinlich auf dem Weg zu seinem Agentenjob. Wir wissen, dass er in seiner neuen Rolle ab 2020 diese 6 Agenten in London dirigiert. Er lässt die Gruppe zum Beispiel eine US-Militärbasis in Stuttgart ausspionieren. Sie bricht auch bei einem Journalistenkollegen ein. Und in einem anderen Fall schmiedet Masalek Entführungspläne. Wir müssen jemanden kidnappen und nach Russland bringen, schreibt er einem seiner Agenten in London. Und weiter? Es ist egal, ob der dabei aus Versehen stirbt.
Sie sind 2 Jahre nicht aufgefallen, sind dort Leuten hinterhergereist, haben die ausspioniert, haben Daten gesammelt, haben Fotos gemacht. Das war also alles aus Spionagesicht sozusagen okay. Aber trotzdem war diese ganze Operation im Prinzip am Ende ein totaler Fuck-up.
We start this hour with some breaking news. 3 suspected spies for Russia have been arrested in the UK.
Angeleitet hat die Bulgaren den Erkenntnissen der Ermittler zufolge der untergetauchte Ex-Wirecard-Manager Jan Marschall.
Er ist ein russischer Agent, der die Informationen der Spionagezelle erhalten hat und Anweisungen gab für Operationen und Ziele.
Im Februar 2023, da verhaftet die Londoner Polizei Masaleks Agentenring. Der britische Inlandsgeheimdienst MI5 hat die Bulgaren schon länger überwacht und kommt so Masalek auf die Spur.
Also er ist natürlich kein ausgebildeter Geheimdienstmann und das merkt man auch. Also er war in dieser Operation nicht sehr professionell, muss man sagen. Er hat Leute engagiert, Amateure, die für ihn das ausgeführt haben und entsprechend haben sie eben auch ihre Arbeit gemacht.
Die Ermittler entdecken Abhörgeräte, 75 verschiedene Pässe, mehr als 200 Telefone und 495 SIM-Karten. Außerdem finden sie Chat-Nachrichten, die Masalek schwer belasten. Er hat seinen Spionen in London via Telegram Aufträge geschickt. Dabei machen Masalek und seine Leute einen entscheidenden Fehler.
Als diese Agenten festgenommen wurden, hat man eben Handys gefunden, auch das Handy des bulgarischen Bandenchefs. Und dort waren sämtliche Chats mit Masalek noch drauf. Also der hat quasi über die ganze Zeit nie seine Chats gelöscht. Und so haben die britischen Behörden hunderttausende Chatnachrichten dieses bulgaren Netzwerks entdeckt. Und so kam man eben dann auch auf Jan Masalek als Hintermann.
Aus diesen Chatnachrichten bzw. den Gerichtsakten zu dem Fall wissen wir viele der Details, die wir hier erzählen.
Also man kann quasi minutiös nachvollziehen, alles, was sie gedacht haben, was sie geplant haben, welche Leute sie im Auge hatten. Bis ins kleinste Detail lässt sich eben anhand dieser Chatnachrichten nachvollziehen, was diese Truppe 2 Jahre lang getan hat. Und das ist eben nicht sehr professionell, dass man das so lange auf dem Handy lässt, dass man sich da so auslässt in diesen Nachrichten. Und das zeigt eben, es ist halt auch ja eine Amateurveranstaltung, aber eben eine gefährliche Amateurveranstaltung.
Weil das, was sie gemacht haben, war schon sehr, sehr ernst. Also die Aktionen, die sie geplant haben, waren teils schon sehr gefährlich.
Die waren sehr gefährlich für die Betroffenen. Und wie gesagt, nur weil jemand unprofessionell ist oder ein Amateur, heißt es nicht, dass er nicht gefährlich ist. Und deswegen wäre es, glaube ich, falsch, sich darüber lustig zu machen, was Masalek da so treibt. Also klar ist das kein Profispion, aber er lernt natürlich auch dazu. Der hat jetzt jeden Tag zu tun mit Geheimdienstlern und er wird mit Sicherheit nach diesem Desaster der Festnahme seiner Agenten, wird er da auf den Deckel bekommen haben. Und mit der Zeit, der ist schlau, er hat mit Sicherheit was auf dem Kasten. Und deswegen glaube ich, dass er sich da weiter professionalisieren wird.
Kapitel 3: An der Front. Waffen und Krieg scheinen Jan Masalek zu faszinieren. Er gilt als Adrenalin-Junkie. Schon 2017, zu Wirecard-Zeiten, reist er nach Syrien. Es gibt Fotos, da posiert der Top-Manager Masalek mit Splitterweste und Kampfhelm. Er soll auch geschossen haben. Der Trip ins Kriegsgebiet sei ein Traum von Masalek gewesen, sagt ein Bekannter. Viele Jahre später, nach seiner Flucht, wird dieser Traum auf einmal offenbar ernst.
Aus den Daten, die uns vorliegen, geht eindeutig hervor, dass Jan Masalek mehrfach in den letzten Jahren in der Ukraine war. Was hat er dort gemacht? Also zunächst mal wissen wir natürlich, dass sein allererstes Versteck bereits in der Ukraine war, nämlich auf der Krim, also von Russland annektiert, aber faktisch immer noch ukrainisches Staatsgebiet. Indizien sprechen dafür, dass er eben nicht nur Urlaub in der Ukraine offensichtlich macht, sondern auch an der Front kämpfte.
Das schlussfolgern wir, denn es gibt Handydaten, die zeigen, dass Masalek an der ukrainischen Grenze unterwegs war. Zum Beispiel im Februar 2024. Da scheint er auf der Rückreise von der Front zu sein. Laut Standortdaten wurde das Snellidov-Handy, das er wohl nutzt, am 21. Februar morgens um 10.08 Uhr am Bahnhof eines russischen Grenzortes erfasst. Bis zur von Russland besetzten Ostukraine sind es von dort nur wenige Kilometer. Anschließend kann man Masaleks mutmaßliche Heimreise nach Moskau entlang der Bahnstrecke nachverfolgen. Gegen 23 Uhr ist er zurück. Das Handy nutzt den Funkmast in der Nähe eines Moskauer Hotels.
Dass das nur ein Touristentrip war, ja, ist immer noch möglich. Er war ja bereits in Syrien, aber wir glauben, dass er dieses Mal wirklich dort auch in einer Art Kampfeinsatz war. Eine Quelle aus Moskau, mit der wir geredet haben, sagte uns, naja, er will vollwertiger Russe sein, dann wird er eben auch behandelt wie ein vollwertiger Russe und muss an die Front.
Dass er da tatsächlich zum Kämpfen war, dafür gibt es verschiedene Indizien. Eines davon ist ein Foto von Jan Masalek. Er steht an einem Schießstand und trägt volle Kampfmontur, wie ein Soldat. Auf seiner Schutzweste ist ein Z, also Russlands Symbol im Ukraine-Krieg. Dieses Foto kennen wir aus den Chats mit dem Londoner Spionagering. Masalek hat es per Telegram einem seiner Agenten geschickt. Außerdem konnten wir einige Mitreisende von Masalek identifizieren. Es sind Männer aus dem russischen Spezialkräftemilieu.
Ob er Teil der normalen Mobilmachung war, wie jeder andere Soldat, oder ob er da vielleicht wieder eine Sonderbehandlung genoss und immer wieder ein- und ausreisen konnte, das mag sein. Aber wir glauben wirklich, dass es da zu einem Kampfeinsatz von Masalek kam. Und es gibt eben nicht nur diese Zugreisen, es gibt auch Daten aus einem Grenzübertritt von der Ukraine nach Russland, der uns vorliegt. Daraus geht hervor, dass er im Herbst 2023 von Mariupol in der Ukraine, also Frontgebiet, übertritt wieder auf russisches Staatsgebiet.
In einer russischen Datenbank mit Grenzübertritten findet sich der Name Alexander Nellidov und dazu ein Bild von Jan Masalek. Wie lange er vorher im besetzten ukrainischen Gebiet war, das können wir nicht sagen. Nur, dass er dort war.
Und auch dort war er in Begleitung von Leuten, die man eher dem Söldnerumfeld zurechnet. Wir haben auch da Personen identifiziert, mit denen er unterwegs war. Es gab dort einen Fahrer, der diese Rückreise von Mariupol nach Moskau organisiert hat. Und beim Grenzübertritt wurden die Personalien der Reisenden festgestellt. Diese Personalien kennen wir, die liegen uns vor. Und da ist zum Beispiel einer aus dem Hells Angels Milieu dabei. Ein Straftäter sitzt da noch mit im Auto. Das spricht alles dafür, dass das eben Leute sind, die eingezogen wurden, um dort an der Front zu kämpfen. Und Masalek war eben Teil dieser Reisegruppe.
Mindestens 5 solche Reisen ins Kriegsgebiet haben wir in unserem Datenschatz gefunden. Womöglich war Masalek sogar noch öfter dort. Vielleicht freiwillig, so wie damals in Syrien, wo er wohl den Kick gesucht hat und sich angeblich einen Traum verwirklicht hat. Vielleicht hat er aber auch keine andere Wahl.
Also er muss sich dort andienen, er muss sich beweisen, sonst läuft er immer Gefahr, dass dieser Schutz wieder aufhört. Und jemand, der in so einer Position ist, ist natürlich ein Geschenk für jeden Nachrichtendienst. Seine Freunde, seine Beschützer, sein Netzwerk sind Leute aus der Welt der Geheimdienste. Er hat dort sonst niemanden. Das muss man sich mal vorstellen. Er war DAX-Vorstand, ja, also ein Manager. Und der landet jetzt beim russischen Geheimdienst und fährt dort irgendwie in die Ukraine nach Mariupol. Wie viel Zwang dahinter steckte oder auch wie viel eigene Motivation, weil er das mal erleben wollte, das können wir nicht sagen. Aber Fakt ist, er war da.
Kapitel 4. Der Chat. Also, wir haben ja diesen Namen, Alexander Nelidov, und dazu eine Telefonnummer. Sein Profilbild im Messenger Telegram ist ein Cartoon-Bär mit lässiger Sonnenbrille. Wir sind uns sicher, dass Jan Masalek dahinter steckt. Warum also nicht mal anrufen?
Uns hat es schon die ganze Zeit in den Fingern gejuckt, den endlich mal anzurufen oder zu kontaktieren. Also wir beobachten diesen Fall ja schon sehr lange. Beim Spiegel hier besonders Fidelius Schmid, mit dem ich das hier hausintern betreue. Und wir hatten diese Telefonnummer eben über unsere Partner in Russland schon sehr früh, diese Nelidov-Telefonnummer. Und haben die Nummer bei uns im Telefon noch eingespeichert und haben dann immer so ein bisschen heimlich geguckt, ist er mal online, wann ist er nicht online, wie aktiv ist er da. Das sieht man ja zum Beispiel auf Telegram, wann ein Nutzer online war und wie aktiv er eben dort ist.
Aber einfach anrufen, dann wäre Masalek gewarnt, dass wir seine Nummer kennen und dass wir über diese Nummer seine digitalen Spuren verfolgen. Also welche Reisen er damit bucht, wo sich sein Handy einloggt und so weiter. Es kann sein, dass er dann die Nummer wechselt und wir seine Spur verlieren. Wir kennen aber auch die Meldeadresse von Alexander Nelidov. Tolbukina Straße, Haus 7. Ein hellgelber Altbau am Stadtrand von Moskau. Nur unter dieser Adresse lebt niemand. Aber wir haben einige Orte identifiziert, an denen Masalek sich regelmäßig aufhält. Zum Beispiel ein Hotel, eine Bank und die Wohnung seiner Freundin, Tatjana Spiridonova.
Und wenn jetzt nicht der russische Krieg gegen die Ukraine wäre und sich das ganze Verhältnis und auch die Sicherheitslage in Russland nicht so geändert hätte, dann würden wir morgen in den Flieger steigen nach Moskau und ich bin mir sicher, dass wir ihn irgendwo antreffen würden. Und dann könnte man mit ihm sprechen. Das können wir nicht tun, das ist zu gefährlich für westliche Reporter dort zu recherchieren. Also da wird man sofort verhaftet. Mit Sicherheit werden da auch Spionagevorwürfe gegen Reporter laut und irgendwann landet man dann dort im Gefängnis. Und was da passiert, hat man ja gesehen in russischen Gefängnissen im Fall Nawalny. Also das ist wirklich lebensgefährlich.
Darum haben wir aus der Ferne so viel gesammelt wie möglich. Das Rechercheteam hat Datenbanken durchsucht und ausgewertet, Handystandorte mit Fotos und Stadtplänen abgeglichen, um die Informationen zu verifizieren. Das Absurde ist, der abgetauchte Jan Masalek hinterlässt jede Menge Spuren, obwohl er versucht, sich mit falschen Identitäten zu tarnen und obwohl der Geheimdienst ihn offenbar dabei unterstützt.
Ja, ich glaube, der Fehler liegt im System. Also egal wie professionell der russische Geheimdienst ist, es ist nun mal ein Fakt, dass dieser Staat ein Überwachungsstaat ist. Und jemand, der viele Daten sammelt, der geht auch immer das Risiko ein, dass viele Daten verloren gehen. Kein Geheimdienst der Welt ist geschützt vor Leaks, vor Hackern, vor Mitarbeitern, die frustriert sind, die vielleicht gegen das Regime arbeiten. Es wird immer so sein, dass es in diesen Überwachungsstaaten auch Leaks gibt, dass dieser Überwachungsstaat eben gläsern wird. Also auch an Jan Masalek, egal wie viele Identitäten er hat, muss sich bewegen. Er muss Flüge buchen, er muss Taxi fahren, er muss Zug fahren. All das wird elektronisch erfasst. Und es ist gar nicht möglich, egal wie gut der eigene Geheimdienst ist, sich vor einen gewissen Grad der Enttarnung zu schützen, wenn man weiß, wo man suchen muss.
Seit etwas mehr als einem Jahr haben wir Alexander Nelidov aus der Ferne verfolgt. Seit Frühsommer 2024 kennen wir diesen Namen und sammeln seine Spuren. Am Ende so einer Recherche müssen wir Journalisten konfrontieren. Konfrontieren, das heißt, wenn wir Vorwürfe gegen jemanden erheben, müssen wir diese Person dazu befragen. Also zum Beispiel Jan Masalek fragen, was er mit dem russischen Geheimdienst zu tun hat. Oder zumindest versuchen, ihn zu fragen. Jetzt, nach mehr als einem Jahr, riskieren wir also einen Anruf bei Alexander Nelidov.
Und
Roman, du warst bei unseren Recherchepartnern vom ZDF und dann hat da ein Kollege über den Messenger Telegram einfach Nelidovs Nummer gewählt.
Und das hat besser funktioniert, als wir uns das hätten vorstellen können.
Der Anruf ist abgelehnt worden.
Er hat zwar nicht abgenommen, also den Anruf hat er weggedrückt. Das war eindeutig, das hat man gesehen. Und dann haben wir ihm geschrieben und dann kam auch tatsächlich eine Antwort.
Der ZDF-Kollege hat ihm Folgendes auf Russisch geschrieben. Ich würde gerne mit Jan Masalek oder Alexander Nelidov sprechen. Und nach wenigen Minuten kommt eine Antwort. Die gibt es hier nicht, Sie haben sich verwählt. Wirklich? Falsche Nummer? Mal angenommen, ihr bekommt Nachrichten von irgendeinem Journalisten. Der fragt nach zwei Männern, von denen ihr noch nie gehört habt. Da antwortet ihr wahrscheinlich genau sowas, falsche Nummer. Und dann Sendepause. Aber unser Chatpartner, der schreibt verrückterweise immer weiter.
Worüber wollen Sie denn sprechen? Naja, haben wir gesagt, über seine Aktivitäten, zum Beispiel gegen zwei Journalistenkollegen, mit denen wir zusammenarbeiten, die er ja ausspioniert hat und so. Aha, ja, nee, die Namen sagen ihm gar nichts. Und so hat sich dann da so ein kleines Gespräch entwickelt und er hat nicht zugegeben, dass es er ist, dass Masalek das ist, aber er hat sich schon auffällig verhalten.
Und dass die Person immer weiter schreibt, das würde ja auch zu Jan Masalek passen. Schon bei Wirecard galt er als Mann, der das Risiko sucht, als Zocker. Vielleicht findet er es auch amüsant, weit weg zu sein und mit ein paar deutschen Journalisten Verstecken zu spielen. Unser Kollege schreibt ihm, dass wir über sein Leben in Moskau sprechen wollen. Als augenzwinkernde Anspielung auf Masaleks Heimat Wien fügt er hinzu, wir schicken Ihnen auch eine Sachertorte, Smiley. Klingt interessant, antwortet der mutmaßliche Masalek. Dazu einen nachdenklichen Smiley.
Es wurde einfach deutlich, dass das jemand ist, der genau weiß, worum es geht. Und uns wurde aus anderen Quellen auch nochmal bestätigt, dass wir da tatsächlich den Richtigen an der Strippe hatten. Zumindest eine Zeit lang. Ob er irgendwann das Handy dann abgegeben hat im Laufe der Gespräche oder ob Masalek vor jeder Antwort vielleicht jemanden vom FSB fragt, was er denn jetzt genau da antworten soll, das können wir nicht sagen. Fakt ist, ich glaube, zum Zeitpunkt der ersten Kontaktaufnahme mit uns war er das tatsächlich dort am Apparat und er hatte auch keine Ahnung, dass wir da anrufen werden. Ein Telefonat, das hat er bislang nicht gewollt oder nicht zugestimmt. Aber wir chatten immer noch mit ihm.
Vielleicht chattet Masalek auch weiter, weil er sich ein bisschen langweilt in Moskau. Wobei, durch diese Recherche hat er jetzt vermutlich etwas Orga vor sich. Die Tarnidentität Alexander Nelidov ist jedenfalls nicht mehr so wasserdicht, wie sie mal war.
Ich glaube, das ist ein bisschen nervig für ihn im Moment, weil natürlich wird er sich jetzt bemühen wieder um neue Identitäten. Aber letztlich, er weiß, dass er einfach unerreichbar bleibt für alle, die ihm irgendwie gefährlich werden könnten. Also kein BND, kein BKA, kein LKA, keine CIA. Er ist für niemanden erreichbar in Moskau. Er sitzt dort einfach sicher und es sieht auch nicht so aus, als ob es da in nächster Zeit irgendeine Art von Tauwetter zwischen dem Westen und Russland geben wird, dass er eben ausgetauscht wird oder so.
Glaubst du, die deutschen Behörden wissen überhaupt das, was ihr wisst über Jan Masalek?
Gute Frage. Wir glauben nein. Also ich glaube, dass die deutschen Behörden sehr wenig wissen über das aktuelle Leben von Masalek in Moskau. Die deutschen Strafverfolger in München würden natürlich immer noch sehr gerne mit ihm reden, würden ihn auch gerne einvernehmen und natürlich auch irgendwann vielleicht hinter Gitter bringen. Also ich glaube nicht, dass es zumindest in München an der Motivation mangelt. Es mangelt einfach an den Fähigkeiten. Nachrichtendienste, die kooperieren natürlich, die tauschen Informationen aus, auch im Europäischen Verbund und wahrscheinlich werden auch die deutschen Geheimdienste ein bisschen was wissen zu Masalek, dass ihr Wissen so tief geht wie unser Wissen inzwischen, weil wir das wirklich schon so lange intensiv bearbeiten, das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass wir als Reporter da die Nase vorn haben, so traurig das auch klingt.
Darüber haben wir bei Firewall schon öfter gesprochen, dass wir manchmal mit Methoden recherchieren, die Ermittler gar nicht nutzen dürfen, weil es zum Beispiel der Datenschutz verhindert. Und dass der deutsche Auslandsgeheimdienst BND auch als Vegetarier unter den Diensten verspottet wird. In diesen Kreisen heißt das sowas wie nicht wirklich zupackend. Zu Wirecard-Zeiten scheint der BND jedenfalls wenig von Masaleks Touren nach Syrien oder Russland mitbekommen zu haben. Seit letztem Sommer ermittelt immerhin der Generalbundesanwalt wegen Spionageverdacht gegen Masalek. Aber dass ihn Strafverfolger oder Geheimdienste in nächster Zeit erwischen? Unwahrscheinlich.
Das ist für die keine Priorität, obwohl das jemand ist, der ganz klar gegen deutsche Interessen arbeitet, der auch Deutschen gefährlich wird. Ich meine, Masaryk hat ja auch hier in Stuttgart diese US-Luftwaffenbasis ausspionieren lassen. Und das ist jemand, der mit der Zeit eher gefährlicher wird, weil er eben besser wird, weil er professioneller ist, weil er sich besser vernetzt mit den Diensten dort. Und wir haben den Eindruck, dass dieses Thema Masaryk so ein bisschen versandet auf politischer Ebene. Es gibt genügend andere Probleme auf der Welt, das ist schon klar. Aber es wäre eben ein wichtiger Punktsieg, wenn auch deutsche Nachrichtendienste sagen könnten, so, den nehmen wir uns jetzt mal vor. Und das wird jetzt sozusagen eine Operation, hinter die wir uns klemmen. Und wenn es irgendwie 5 Jahre dauert, aber irgendwann kriegen wir den, weil wir ihn irgendwo hinlocken, weil wir ihm ein Angebot machen zur Kooperation oder zum Reden oder irgendwie sich mal Gedanken machen, wie man den außer Gefecht setzt. Denn es ist natürlich auch ein Symbol. Und man will auch ein Zeichen setzen in diesen Zeiten.
Diese Zeiten, in denen Russland einen Krieg in Europa führt und seine Agenten und Saboteure auch bis zu uns nach Deutschland schickt, darum geht's in den nächsten 3 Folgen von Firewall. Wir erzählen in einer Miniserie von Russlands sogenannten Wegwerfagenten und von Spionen, die jahrelang unbemerkt unter uns leben, welche Schlupflöcher sie ausnutzen, mit welchen neuen Methoden sie attackieren und wie die deutschen Behörden jetzt versuchen, sich anzupassen. Diese Serie könnt ihr jetzt direkt hören mit einem Spiegel Plus Abo auf spiegel.de/firewallspione. Da gibt's ein Probeabo für 1 Euro für die ersten 4 Wochen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Die Miniserie könnt ihr auch mit einem Abo auf Apple Podcasts hören oder ihr wartet bis Donnerstag. Dann gibt's nämlich schon die erste Folge der Serie wie gewohnt in eurem Podcatcher. Firewall habt ihr da ja hoffentlich eh schon abonniert, um nichts zu verpassen. Für diese Woche vielen Dank an Roman Lehberger, der mit mir im Studio war. Und an das ganze Rechercheteam, das Jan Masaryk seit Jahren auf der Spur ist. Besonders an Jörg Diehl, Fidelius Schmid, Thomas Schulz und Annika Zeller beim Spiegel. Und an Christo Grosev und Roman Dobrokotow. Mitgearbeitet an diesem Podcast haben Jerrit Schmidtke und Simon Schoh, Konzept Käthe Bergmann, redaktionelle Abnahme Leonie Voss. Die Firewall-Musik und die Postproduktion kommen wie immer von Philipp Fackler. Und mein Name ist Sandra Sperber. Ich freue mich, von euch zu hören in den Spotify-Kommentaren, per Mail an podcastfirewall@spiegel.de oder auf Instagram. Bis bald.